Bevor wir starten, darf ich euch was verraten, was mir persönlich auch total am Herzen liegt. Im Juli und August bieten wir für alle Non-Profit-Organisationen, also NGOs, soziale Einrichtungen oder Bildungseinrichtungen, alle unsere Leistungen zur Hälfte des Preises an. Das gilt zum Beispiel für Inhouse-Trainings oder großartige Workshops im Team. Also nutzt eure Sommerpause, um euch startklar zu machen für die zweite Jahreshälfte und nehmt diesen saftigen Rabatt mit. Und jetzt geht's los mit unserer nächsten Folge. Herzlich willkommen zu Unboxing New Work, deinem Podcast für besseres Arbeiten. Ich bin der Lutz und ich möchte herausfinden, wie modernes Arbeiten Menschen erfüllt und Unternehmen erfolgreich macht. Bei Hello Agile begleiten wir Menschen und Organisationen auf ihrem Weg zu New Work und agilem Arbeiten. Denn New Work ist vielschichtiger, als es auf den ersten Blick scheint. In diesem Podcast tauchen wir gemeinsam in all seine Facetten ein. Heute bin ich, der Lutz, mal euer Host. Ihr habt mich vielleicht schon als Gast hier gehört. Ich bin thematisch ganz viel mit Lego Serious Play und Facilitation im Allgemeinen unterwegs. Ich gebe also Workshops mit allen möglichen Methoden und Mitteln, die dafür sorgen, dass das Workshop-Ergebnis richtig gut wird und die Teilnehmenden vor allem richtig miteinander in Interaktion gehen können. Und heute sprechen wir über eine ganz besondere Art von Workshops, und zwar solche mit richtig vielen Teilnehmenden. Großgruppen-Workshops. Dazu habe ich mir die Hanna geschnappt, die der ein oder andere hier vielleicht auch schon mal gehört hat. Hanna hat nämlich unsere letzte große Klassenfahrt organisiert. Wie wir die Großgruppen-Events, wo wir also ein größeres Team an Hellos hinschicken, liebevoll intern nennen. Und daher erwarten euch heute Tipps und Tricks für die Facilitation von Großgruppen. Hanna, schön dich hier zu haben. Ich freue mich total auf unseren Austausch, zumal ich noch mal ein bisschen tiefer mit dir in dein Zirkeltraining-Konzept eintauchen wollte. Aber dazu später mehr. Wir starten mal mit einer ganz lockeren Check-in-Frage. Du stehst vor einer Gruppe mit über 100 Leuten. Was ist das Letzte, was dir durch den Kopf geht, bevor du ans Mikrofon trittst?
Hi erstmal. Ich glaube, das Letzte, was mir durch den Kopf geht, ist, wo ist mein Auftraggeber? Hört der mich gut? Sieht der mich gut oder die? Und habe ich mit einem letzten Blickkontakt abgeklärt, dass wir beide der Meinung sind, dass es jetzt losgehen soll.
Das ist spannend. Also du suchst dir einmal den Fixpunkt zum Auftraggeber und dann Attacke.
Ja, einfach weil man da, weil es häufig so ist, dass der oder die nochmal irgendwie Einleitungsworte sagen möchte oder darauf wartet, dass ich gleich sage, hier XY sagt nochmal was. Das heißt, ja, das Letzte, was mir durch den Kopf geht, ist definitiv, sind wir auf einer Wellenlänge? Bist du an Bord?
Ja. Witzig. Ich suche mir auch immer einen Fixpunkt, aber ich suche mir häufig Leute raus, wo ich schon beim Reingehen das Gefühl hatte, die sind hyped, und dann gucke ich die ersten Minuten eher so in so motivierte Gesichter, und das zieht mich auch hoch.
Ja, das glaube ich.
Cool. Okay, also heute geht es um Großgruppen-Events. Mhm. Sag mal, wie viele Events hast du schon so auf deiner Liste, oder wie oft kommt es auch vor, dass ihr als OKR-Unit so größere Gruppen begleitet?
Mhm. Als OKR-Unit glaube ich, je nachdem, was du als größer zählst. Also ich sag mal, ab 90 Leute habe ich, glaube ich, tatsächlich auch schon 5-mal gemacht. Und darüber hinaus noch 3-4 Agile Games Days, wo es also nicht um OKR ging, aber wo wir eher mit so 150 Leuten aufwärts unterwegs waren.
Okay. Jetzt hast du 90 Leute gesagt. Ich finde, das klingt schon richtig groß. Also sag mal, ab wann fängt für dich eine Großgruppe eigentlich an?
Ja, also schon, ja, sagen wir mal 90 Leute, so knapp 100, ne? Ich dachte gerade so an 150, aber ehrlich gesagt sind 90 auch schon, ja, eine ganze Menge.
Ja, die fühlen sich auf jeden Fall groß an. Krass, ja. ich wär vielleicht sogar ein bisschen kleiner gegangen, aber 90 Leute, okay, man merkt, du hast damit Erfahrung. Und jetzt weiß ich von LinkedIn und vor allen Dingen natürlich auch von der Kaffeemaschine, dass ihr da in den letzten Wochen so ein richtig dickes Brett gebohrt habt. Kannst du uns einmal mitnehmen, was war da los?
Ja, das war richtig cool. Es war eine Firma, die uns, ich würde sagen, so 3 Wochen vorher oder so angeschrieben hat und gesagt hat, hey, wir wollen da unser Offsite machen mit der ganzen Mannschaft, mit allen 120 Leuten. Und es soll diesmal OKR thematisiert sein sozusagen. Wir würden da gerne unser Planning machen, und vielleicht macht es Sinn, dass es nochmal eine Auffrischung gibt. Könnt ihr das moderieren? Dann habe ich erstmal ja gesagt und habe dann geguckt, wen wir da in den Terminen alles zur Verfügung haben. Verrückterweise war an den 3 Tagen ungefähr 60% der Firma schon verbucht. was wir super, super gut lösen konnten. Wir haben ja so ein bisschen rumgeschoben und so, sodass wir mit 4 Leuten am Ende, David, unser einer Geschäftsführer, ist nur, kennt ihr natürlich, mit wem rede ich hier? Genau, David konnte nur montags dabei sein und dann haben wir stattdessen Dienstag und Mittwoch noch Carina dazu geholt, aber ansonsten waren Rebecca, Kim und ich tatsächlich 3 Tage da. Und wir haben insofern mit jeweils 4 Leuten die 120 Leute dirigiert und das war ziemlich, ziemlich cool.
Ja, die Bilder sahen auf jeden Fall spektakulär aus. Also es ist ja kein Geheimnis, dass dann auch der Rest der Firma immer so ein bisschen mitfiebert und vielleicht auch so ein bisschen Fear of Missing Out entsteht, wenn man so gleichzeitig alleine seinen 8er, 9er Workshop macht. Ihr wart an einer ganz besonderen Location. Auf jeden Fall sah das auf den Fotos so aus. Also wie muss ich mir das vorstellen?
Ja.
Ein großer Sitzungssaal oder was war da Phase?
Also, da das ja für die Offsite sein sollte und bei einem Offsite mit so einer ganzen Firma, neben natürlich den inhaltlichen Workshops, denen auch immer wichtig ist, dass die Zeit für Socializing und sich kennenlernen und nochmal ein bisschen connecten und so sein kann, hatten die das Ganze verlegt an den Dümmer. Das ist ein kleiner See in, darf ich jetzt Norddeutschland sagen? Irgendwo so Sachsen-Anhalt, Nordrhein-Westfalen-Grenze. Insofern waren wir quasi in einem riesen Feriendomizil, ehrlich gesagt. War sehr lustig, weil das Ganze aufgeteilt war in Apartments. Insofern musste jeder, der da zusammengearbeitet hat, sich das Bett teilen mit jemandem. Was ein kleiner Fun-Fact ist, wenn du mit 120 Leuten unterwegs bist. Das hat vielleicht nicht nur für gute Laune gesorgt vorher. Aber genau, wir waren da richtig ferienmäßig untergekommen. Es war eine super coole Location an sich, wo wir die 3 Tage insgesamt verbracht haben. Und dann haben wir abwechselnd in einem britischen Yachtclub und in dem Restaurant oder der Wiese vor Ort unsere Workshops gemacht.
Wahnsinn. Und auf den Kopfhörern sieht man es vielleicht nicht, aber Hanna, du strahlst total, während du das erzählst. Deswegen würde ich einfach mal übergehen und sagen, was magst du an der Begleitung von Großgruppen, so vielleicht auch im Vergleich zu kleineren Gruppen?
Es ist natürlich, also was ich persönlich immer ganz cool finde, ist, dass das, ich sag mal, organisatorisch eine ganz, ganz andere Herausforderung ist, als wenn du mit kleinen Gruppen unterwegs bist. Also das fängt an mit, ich muss wirklich alles Material vorher einfach haben. Ich kann an dem Tag nicht mehr sonderlich viel rumwurschteln müssen. Ich muss alle, mit denen ich zusammenarbeite, super gut gebrieft haben. Und da haben wir natürlich auch mit internen zusammengearbeitet. Das heißt, ich habe irgendwie Dienstag und Mittwoch jeweils irgendwie 16 Leute gebrieft morgens. Da muss ich schon sehr klar wissen, was ist deren Rolle, was sind die Aufgaben, was für Fragen könnten die stellen und so weiter. Und eigentlich dürfen quasi keine Fragen offen bleiben. Also das muss wirklich alles sehr, sehr, sehr sauber durchdacht sein, weil ich einfach so viele Deputies sozusagen habe, die ich irgendwie koordinieren muss und die sich und die ja aber alle gleichzeitig auch Aushängeschild für die ganze Veranstaltung sind. Also wenn einer von denen nicht weiß, was gerade Sache ist, dann strahlt es natürlich auf die Leute aus. Das heißt, die müssen sich gut fühlen und müssen das Gefühl haben, es hat alles Hand und Fuß und sie wissen, was Sache ist. Ich muss es natürlich doppelt und dreifach wissen und wenn mit 120 Leuten irgendwo was schief geht, dann musst du halt einen Plan B haben, ne? Und nicht nur einen Plan B. Und dann kann man da auch eben nicht ganz so simpel drauf reagieren, wie wenn jetzt bei 9 Leuten vielleicht ein bisschen was eskaliert. Weil natürlich die Gruppe, sobald du in kleineren Gruppen arbeitest, ganz, ganz unterschiedliche Geschwindigkeiten haben kann. Und so ist es einfach eine viel größere Herausforderung, das einmal ordentlich zu durchdenken. Und das mag ich persönlich sehr, sehr gerne, weil ich einfach auch gerne merke, dass ich die Fähigkeit habe, sowas zu organisieren. Und außerdem ist es natürlich eine ganz, ganz, ganz andere Energie. Wenn 120 Leute tatsächlich, wenn du es geschafft hast, dass sie wirklich im Flow sind, dann kommen dir ständig beim Mittagessen einfach mal Leute an den Tisch und sagen dir, übrigens, das hat so viel Spaß gemacht, hätte ich überhaupt nicht gedacht. Und das ist schon ultra geil. Das hast du natürlich bei kleinen Gruppen nicht so.
Ja, voll gut. Das kann ich absolut nachvollziehen. Geht mir auch häufig so. Mal ketzerisch gefragt, gibt es irgendwas im Vergleich zu kleineren Gruppen, was du an kleineren Gruppen lieber magst?
Man hat eine viel tiefere Beziehung zu den Leuten nach einem Kleingruppenworkshop. Bei einer großen Gruppe also hier war es jetzt so, dass wir zum Beispiel keine Namensschilder vergeben haben, weil 120 Leute, die sich alle kennen, die nur uns vier nicht kennen, da wollten wir jetzt nicht jedem Namensschild tatsächlich aufmachen, würde ich nächstes Mal anders machen. Aber das hatte zur Folge, dass wir 3 Tage mit denen verbracht haben und von den allermeisten Leuten den Namen gar nicht kannten. Und das, ja, ist, zeigt schon, wir hatten natürlich Beziehungen zu den Leuten, aber eher auf einer, wir müssen miteinander arbeiten und klarkommen und müssen nur oberflächlich wissen, sind wir, viben wir gerade oder nicht, Ebene. Nicht auf einer persönlichen, ich adde dich danach auf LinkedIn. Okay, was ist das persönlich? I don't know, aber.
Nee, ich verstehe schon. Genau. Ich verstehe schon, ja.
Ist eine andere Ebene.
Cool. Und du hast gesagt, die Anfrage kam relativ kurzfristig. Mhm. Und mein Eindruck ist immer, es gibt mal so ein Auf und Ab an Interesse an Großgruppenformaten. Mhm. Wie erlebst du das aktuell? Großgruppe eher im Kommen, wird es eher weniger? Wo stehen wir da gerade?
Ehrlich gesagt habe ich das Gefühl, dass es ziemlich gleichbleibend ist, weil wir wirklich, also so von unserer Ecke aus, jedes Jahr eben so 1-2 Groß-Events haben. Jein. Also ist auch total unterschiedlich, weil wenn du zum Beispiel einen Kunden hast, der einfach, deswegen hatte ich über die 90 Leute vorhin gesprochen, den du zu 90 Leuten groß gemacht hast, die aktiv im, zum Beispiel im OKR-Prozess beteiligt sind, dann hast du halt irgendwie einmal im Quartal so ein Ding. Deswegen hatte ich die zuerst gar nicht mitgedacht, weil das für mich eher Routine ist,
ja,
als so ein besonderes Offsite-Event oder so. Ja, ich würde aber sagen, wir haben, also, und ich meine, über LSP können wir gleich auf jeden Fall auch nochmal reden, da habt ihr sowas ja nochmal häufiger. Ich würde sagen, wir haben, keine Ahnung, 3-4 Anfragen im Jahr auf jeden Fall für Gruppen über 150 Leuten zu unterschiedlichen Themen.
Ja, oder? Stark. Ja, vielleicht unterscheidet sich da das auch mit LSP nochmal. Also, weil mein Bauchgefühl ist gerade, dass es schon eine stärkere Nachfrage gibt an Großgruppenformaten. Und ich glaube, das liegt ein bisschen daran, ne? Viele Firmen arbeiten halt mehr remote, arbeiten mal mehr im Homeoffice und legen vielleicht deswegen nochmal mehr Wert auf Situationen, in denen alle zusammenkommen. Jetzt sind wir häufig natürlich, wenn wir Großgruppe mit Lego Serious Play begleiten, was auch total Spaß macht, ja, in so Settings von, wir bringen die Leute alle mal wieder zusammen und generieren ganz viele Perspektiven. Das ist der Auftrag natürlich nochmal ganz anders, wie in so einem Offsite, wo es sowohl um Training als auch um Planning ging. Ne? Das ist ja schon sehr speziell, ja.
Ja, kann sein. Aber ich würde dir auf jeden Fall zustimmen tatsächlich, was das Ding angeht, dass es vielleicht mehr Bedarf dazu gibt. Auch wenn vielleicht die Anfragen vorher trotzdem schon reinkamen bei uns, weil wir viel mehr Kunden haben natürlich, die inzwischen deutschlandweit und Remote-Arbeit und sowas anbieten und die dann schon das Bedürfnis haben, irgendwann mal im Jahr zusammenzukommen und dann auch nicht ihre Zeit verschwenden oder die Zeit der Mitarbeitenden verschwenden wollen, wenn alle für 2-3 Tage angereist sind. Und das ist vielleicht schon besonders im Vergleich zu vorher.
Ja, ich denke gerade so, der Gedanke kommt so beim Sprechen, Zeit hat ja auch einen Wert und vermutlich, auch wenn das sicherlich nicht ganz günstig ist, euch 4 bis 5 Leute da 3 Tage an den See zu karren, sind natürlich vermutlich die Gehälter der Menschen, die da zusammenkommen, eigentlich der eigentliche Knackpunkt. Ja, total spannend. Ja. Okay, lass uns mal auf Praxisebene gucken.
Let's go.
100 bis 150 Leute, du stehst da. Was würdest du sagen, ist die größte Herausforderung, wenn du mit so einer Gruppengröße arbeitest?
In meinen Augen ist eine der größten Herausforderungen, dass die Leute, wenn du sie in Kleingruppen schickst, nicht zerfasern. Also wenn du 150 Leute wirklich zum Arbeiten bringen möchtest, dann arbeiten die ja nicht in dieser Großgruppe zusammen, sondern du bringst sie irgendwie in kleinere Gruppen von, ich sag mal, bis zu 30 Leuten. Und dabei kann man unfassbar viel Zeit verlieren, wenn die sich erstmal finden müssen, wenn die ihren Namen auf irgendeiner Liste finden müssen, wenn sie dann noch raffen müssen, wo muss ich hinlaufen, dann verquatscht man sich, dann holt man sich noch einen Kaffee. Das explodiert so dermaßen, dass das extrem gut organisiert sein muss in meinen Augen, dass man nicht an so vielen kleineren Stellen im Workshop einfach viel, viel Zeit verliert. Und was wir da, willst du wissen, wie wir es lösen?
Nee. Total spannend, aber da nagel ich dich gleich auch nochmal fest.
Sehr gerne.
Also das Problem leuchtet ja total ein, aber
ja, genau.
Was macht man da?
Also hier zum Beispiel haben wir es so gemacht, dass 2 von uns abgestellt waren, am Anfang jeder Person, die reinkam, einen bunten Bepper auf die Hand zu machen, sodass ich einfach sagen konnte, alle, die einen roten Klebestreifen haben, gehen jetzt da zu Kim. Kim winkt trink mal. Ne? So. Und das heißt, jeder hat schon mal ganz, als er reinkam, irgendwie gemerkt, offenbar findet hier eine Einteilung statt, hat das schon mal festgestellt und kann es dann auch sehr schnell validieren, wo gehöre ich hin. Das heißt, ich arbeite sehr gerne mit Farben und Klebern und dann auch sehr offensichtlich farblich markierten Raumteilen zum Beispiel. Ja,
ja, ich glaube, so Color Coding ist einfach absolut unterschätzt, ne?
Ja.
Also, und ich meine, im Zweifel 7 Rollen Tape mitnehmen und
ja,
wenn es gar nichts nützt, dann, zieht man den wirklich den Weg von der Kaffeemaschine bis zum Gruppenraum,
ja,
und
genau,
sagt, hallo Gruppe Rot, ihr müsst nur diesem Streifen folgen.
Ja, ja, ganz genau.
Ja, Locations lieben diesen Trick.
Wir räumen natürlich immer sehr sauber auf.
Natürlich. Okay, also ihr habt direkt mit Farben gearbeitet, damit ja, die Gruppen sich gut wiederfinden. Mhm. Ne? Also ich persönlich kenne das von Großgruppen so, es ist manchmal super, super, super anstrengend, erstmal diesen Moment der Aufmerksamkeit hinzukriegen.
Ah.
Also dieses, hey Leute, ich weiß, da wird noch gearbeitet, ich möchte gerne weitermachen, und bis man die mal unterbrochen hat, hast du da einen Hack?
Ich glaube, ich habe insgesamt ein relativ strenges Auftreten und das hilft mir sicherlich schon an der einen Stelle. Dann habe ich immer einen Gong dabei oder irgendeine laute Tröte oder Hupe, dass ich also tatsächlich allein den Lärmpegel, den so viele Leute machen, übertönen kann. Und aber was David tatsächlich jetzt das letzte Mal eingeführt hat, was ich auch super, super gut finde und was ihr bei Lego auch häufiger verwendet, wenn ich es richtig verstehe, ist, dass ich als Hauptfacilitator einfach die Hand hebe und wir führen die Regel ein, jeder, der sieht, dass einer der Facilitator die Hand hebt, der muss auch seine Hand heben und die Klappe halten. Wichtig ist, und die Klappe halten, sodass sich quasi dieses Handheben und leise werden wie ein Lauffeuer verbreitet. Und das macht tatsächlich Gruppen auch ziemlich viel Spaß. Also wenn man merkt, irgendwie die Gruppe braucht da das erste Mal noch ein bisschen, dann kann man da auch gerne so einen Wettbewerb draus machen und sagen, also die schnellste Gruppe von 150 Leuten hat es mal innerhalb von 1,3 Sekunden geschafft. Ne? Normalerweise funktioniert das so richtig, richtig gut. Aber man muss natürlich trotzdem ein gewisses Grundlevel an, okay, der sollte ich vielleicht besser zuhören haben. Sonst funktionieren auch die anderen Sachen nicht. Ne? Also die Leute müssen schon auch merken, dass du dann was zu sagen hast und dass du es auf den Punkt sagen kannst und so weiter. Das heißt, du musst dich, finde ich, in den ersten 2-3 Minuten, die du zu der Gruppe sprichst, beweisen. Und danach funktionieren die anderen Sachen wie ein Gong oder das Handheben super, super gut.
Voll gut, ja. Ja, ich denke gerade mal so laut nach, ne? Ich weiß nicht, von wem der Satz kommt, vielleicht Michael Wanka oder so, dieses, also die Leute müssen spüren, dass du Bock drauf hast.
Ja.
Weil ich finde, also generell auch in der Facilitation, aber auch bei Großgruppe, also wenn da jemand steht und du merkst an der Person an, die will da gerade nicht stehen, dann kannst du, glaube ich, noch so viele Gongs schlagen, dann wirkt das sehr schnell sehr gefährlich. Aber dir macht das Bock.
Ja, total. Und wie gesagt, auch da wieder das Thema Vorbereitung. Ich muss jedes Mal, bevor ich vor der Gruppe stehe, 100.000% wissen, was deren nächste Arbeitsschritte sind, muss bereit sein, die dreimal zu wiederholen. Ne, das, wo steht ihr gerade? Wo solltet ihr gerade stehen? Was macht ihr als nächstes? Vielleicht erst, warum macht ihr es als nächstes? Was macht ihr als nächstes? Und dann nochmal wiederholen, das tut ihr als nächstes. Die 3 bis maximal 4 Punkte, die ihr euch jetzt merken müsst. Wenn ich das nicht total klar habe, bevor ich mir die Aufmerksamkeit hole, dann merken die das sofort und dann wirst du zerfleischt.
Ja. Oh, das klingt dramatisch.
Das klingt dramatisch,
aber vielleicht, ja. Oder die Gruppe zerfleischt sich selbst, indem sie zerflattert, wie du es eben sagtest.
Ja.
Ne? Ja. Nee, kann ich voll gut verstehen. Okay, cool. Ich glaube, ich habe verstanden, wie ihr Struktur schafft. Mhm. Also ganz viel mit Farben arbeiten, mit möglichst simplen Einteilungen.
Ja.
etc., wie du dir Aufmerksamkeit verschaffst, wie du da hingehst. Jetzt habt ihr für dieses OKR, Offsite, Training, Planning, habt ihr eine Form gewählt des Zirkeltrainings.
Mhm.
So, jetzt weiß ich, du bist auf jeden Fall sehr sportlich. Was habt ihr denen dazu gemutet? Was muss ich mir unter Zirkeltraining verstehen? Haben die einen Liegenstütze gemacht, die anderen Klimmzüge? Nimm mich bitte mit in diese Form des Trainingsdesigns.
Ja, genau. Damit ihr auch zuhört, müsst ihr eine Plank halten, während wir Sachen erklären. Nee, nein, tatsächlich ist die Idee irgendwann mal entstanden, als wir den ersten größeren Agile Games Day Tag gemacht haben. Und dann hat sich die Idee so ein bisschen weiterentwickelt, dass du grundsätzlich die Leute gerne in Bewegung hast und insofern nicht nur stationär in einem Raum, sondern dass sich Gruppenteile rumbewegen müssen und quasi verschiedene Stationen abklappern müssen. Und dann, wenn das Ganze irgendwie im Sinne von einem Training, also einer Weiterbildung sozusagen stattfindet, kam halt sehr, sehr schnell dieser Begriff Zirkeltraining auf, wo im Prinzip einfach jede Gruppe verschiedene Stationen abklappern muss und die Stationen müssen natürlich gleich getaktet sein. Das heißt, es gibt auch hier einen ganz klaren Gong, jetzt müsst ihr wechseln und zur nächsten Station gehen. Das heißt, die müssen ziemlich gleich lange dauern, beziehungsweise die Facilitator müssen die Leute lang genug festhalten, dass nicht die eine Gruppe schon fertig ist und die andere stört, während da noch 2, 3 wichtige Sätze gesprochen werden. Aber das heißt, genau, man bewegt sich einfach im Kreis durch verschiedene Stationen, sehr geregelt getaktet, so wie man das aus dem Zirkeltraining kennt, wenn es halt heißt, jetzt 1 Minute durchballern und dann 20 Sekunden Pause. In den 20 Sekunden Pause bewegt ihr euch von A nach B. Und das funktioniert unheimlich gut aus verschiedenen Gründen. Unter anderem, also erstens, weil Bewegung reinkommt und weil man insofern permanent immer wieder die Aufmerksamkeit der Leute catcht und die Zeit haben, sich ganz kurz auszutauschen und zu quatschen. Und zweitens aber, weil derselbe Inhalt an alle 120, 150 Leute von der gleichen Person gegeben wird und wir deswegen großartig gut sicherstellen können, dass wirklich alle das Gleiche gelernt haben. Was du niemals ganz, ganz genau hinkriegst, wenn 4 verschiedene Trainer, was jetzt so das andere Ding wäre, quasi jeweils 30 Leute durch alle Themen durchführen, ne? Und deswegen bin ich ein sehr, sehr großer Fan von dieser Idee von Zirkeltraining. Und dann musst du natürlich immer gucken, okay, wie kann ich jetzt die Sachen so zusammen, also so zerschneiden, dass es trotzdem inhaltlich sinnvoll ist, dass du an jedem Punkt anfangen könntest, dass also nicht 2 Sachen aufeinander aufbauen müssen. Das ist dann schon inhaltlich nochmal ein bisschen komplexer. Aber es macht den Leuten unheimlich viel Spaß. Es funktioniert richtig, richtig gut. Und die Trainer fühlen sich natürlich auch total wohl. Und auch das ist ein Riesenvorteil, wenn du mit so vielen Leuten unterwegs bist, wenn jeder Trainer tatsächlich nur genau einen 15 bis 45 Minuten Slot halten muss.
Ah, okay.
3, 4, 5 Mal.
Ja. Ja?
Das heißt, auch da reduziere ich natürlich unsere Vorbereitungszeit immens.
Okay, das heißt aber, das wäre die nächste Frage gewesen, also eine Station dauert so 45 Minuten und wenn ich dann auch als Teilnehmer vielleicht merke, so boah, mit der trainierenden Person so matcht nicht, dann weiß ich ja auch, es ist schnell wieder vorbei.
Was okay. Natürlich bei uns nie passiert, aber ja, an sich ja.
Nee, aber ich finde es charmant. Also ich mag das ja auch. Also ich bin ja eine Person, ich möchte total viele unterschiedliche Leute und Impulse sehen. Und mir kommt das dann sehr entgegen, wenn ich so das Gefühl habe, okay, so macht die Person. Und das dann aber nicht am Thema geknüpft, also nicht am Thema geknüpft ist, weil eine neue Person macht ja ein neues Thema.
Ja, genau. Sondern,
ja, clever. Ja.
Das heißt, du kannst die Leute auch gar nicht so richtig gut vergleichen. Es könnte auch am Thema gelegen haben, sozusagen. Plus, was natürlich auch sehr gut ist, jetzt in dem Szenario hatten wir am ersten Tag das Training, am zweiten und dritten das Planning an den Vormittagen.
Ja.
Und das heißt, alle haben schon mal alle Facilitator auch richtig kennengelernt.
Ja.
Ne? Also das, ja.
Ja, total spannend. Also das, ne, also Facilitation ist ja ungleich Training. Jetzt habt ihr da dieses Zirkeltraining gemacht. Also ich bin auch OKR-Coach, wenn auch nicht so erfahren oder bei weitem nicht so erfahren wie ihr. Wie stelle ich mir ein Planning mit 120 Leuten vor? Was passiert da? Also
ein Planning?
Ja.
Also bestenfalls ist der oder die Chefin von dem Laden gut vorbereitet und hat einen kurzen Anfangsimpuls, der nochmal einen guten Rahmen gibt. Was ist eigentlich unsere Strategie? Kennt ihr alle, aber ich wiederhole sie trotzdem nochmal. Daraus abgeleitet haben wir aus den und den Gründen jetzt gerade die und die Fokusthemen für das nächste Quartal. Das heißt, er muss alle nochmal so ein bisschen einschwören sozusagen. Egal wie oft die Leute die Strategie schon gehört haben, sie muss nochmal an der Wand hängen. Und er muss einfach nochmal, oder sie, jetzt gerade war es ein Mann, deswegen werde ich häufiger die männliche Form verwenden. Bitte verzeiht mir. Die Hauptführungskraft muss einfach nochmal kurz in Kontext setzen, was man gleich macht. Danach gehen die, normalerweise die Teams tatsächlich mit ihren Führungskräften zusammen. Also wenn wir das Ganze nach der funktionalen Organisationsstruktur organisieren und haben nochmal Zeit, um das Ganze noch ein bisschen detaillierter von ihrer Führungskraft zu hören. Also was bedeutet das, was gerade insgesamt vorgestellt wurde für uns und unser Team? Ich denke, dass jetzt das und das rausfällt, ist es richtig? Und dann kommst du quasi da nochmal über so ein Feineres einschwören sozusagen. Vor allem ist aber wichtig, dass da die Leute Rückfragen stellen können. Das heißt, es müssen auch vorher schon alle Führungskräfte wissen, in welche Richtung geht es denn strategisch. Also die Führungskräfte müssen geonboardet sein, weil die dann im Detail die Fragen beantworten. Genau, und wenn das abgeschlossen ist und quasi alle auf dem aktuellsten Stand sind, was für sie jetzt irgendwie im nächsten Quartal auf sie zukommt, das heißt, dass sie meistens auch vorher schon Themen gesammelt haben und jetzt eben wissen, von der Prio, die wir gesetzt hatten, sind tatsächlich nur 2 von 3 Sachen durchgekommen und stattdessen ist noch ein anderes, drittes Thema, was wir eigentlich runtergevotet hatten, aus dem und dem Grund reingekommen. Na, wissen sie also jetzt ganz genau, das sind die Themen, die uns im nächsten Zyklus beschäftigen. Und wenn das also nach dem Einschwören von Geschäftsführung und den Führungskräften erledigt ist, dann können wir in die Objective-Formulierung reingehen. Bestenfalls sind da alle so gleich schnell mit, dass es dann auch nochmal einen ganz kurzen Impuls allgemein gibt. Denkt dran, bei Objectives, bitte sorgt diesmal dafür, dass ihr wirklich alle das gleiche Verständnis habt und dass euch der Satz alle motiviert im Team. Mhm. Also wirklich auch nur nicht die ganze Do's und Don'ts-Liste jetzt runtergeplappert, sondern die 2 Sachen, die jetzt wirklich wichtig sind. Dann kriegen sie in den Teams Zeit, meistens eine halbe Stunde in den Kleingruppen, also nochmal wirklich in kleineren Gruppen von 3 bis 4 Leuten pro Team, pro Objective, um ein Objective auszuformulieren, gehen dann im Team mit 10 bis 12 Leuten wieder zusammen und stellen sich das gegenseitig vor. Das heißt, da haben dann die Teams Fokus-Arbeitszeit von 1 Stunde, 1,5 Stunden. Wenn das durch ist, dann hast du also für 120 Leute alle Objectives formuliert an sich. Jetzt kannst du jetzt hingehen und das schon mal einmal ausstellen, wie so eine kleine Museumsführung. Und jeder hat sein sauberes Flipchart sozusagen, auf dem die finalen 3 Objectives stehen. Und jetzt kann man entweder rumgehen und alle durchlesen im Plenum. Das dauert Zeit und das kostet super viel Energie. Oder was ich lieber mache, wie ihr raushört, ist, man stellt sie alle aus und sagt den Leuten so, ihr habt jetzt eine halbe Stunde Zeit, um euch einen Überblick zu verschaffen, wo ihr es für euch und eure Arbeit für wichtig erachtet. Und dann weiß jeder ganz genau, zu welchem Team er ganz kurz mal einen Blick werfen muss, mit wem er ganz kurz reden muss, um sich gut zu fühlen und um einen Überblick zu haben. Und dann passt das. Dann hat man erstmal schon mal grob Abhängigkeiten geklärt. Und dann macht man bestenfalls Pause und lässt den Tag sacken und macht am nächsten Tag weiter. Oder die ganz Harten machen dann weiter mit den Key-Results noch am gleichen Tag. Gleiches Spiel, wir gehen wieder in Kleinstgruppen sozusagen von den 3 bis 4 Leuten, die gerade das Objective zusammen formuliert haben, machen da die Key-Results zu und gehen dann nochmal ins Team, diskutieren das Ganze. Das dauert 45 bis 60 plus, also Minuten plus 1,5 Stunden. Das heißt, da bist du nochmal gut 2,5 Stunden beschäftigt. Und dann musst du tatsächlich nochmal final diesen Gallery-Walk machen, dass also alle sich alle Ergebnisse angucken können und jetzt mit dem ganz, ganz klaren Ziel, alle Abhängigkeiten, die ihr entdeckt habt, müssen geklärt sein nach der halben Stunde, die ihr jetzt im Gallery Walk Zeit habt. Das heißt, da gehen dann alle Objective Owner tatsächlich mit der ganz konkreten Aufgabe rein, alle Abhängigkeiten zu besprechen. Da ja alle Personen im Raum sind, kann man das fantastischerweise alles erledigen. Und dann macht man noch ein sauberes Confidence Vote und ist fertig an sich.
Das klingt ja total einfach. Nein, vielen Dank für diesen Einblick. Für mich klingt das so, als kommt es da ganz stark drauf an, also auf diese ständige Oszillieren zwischen Kleinstgruppe, kleinere Gruppen, Großgruppe und auch Oszillieren zwischen ganz viel Struktur, das ist eure Aufgabe, und dann wieder Raum lassen zu, und jetzt habt ihr auch Zeit, untereinander zu schauen. Ah ja, super spannend.
Ja, und was natürlich dabei total wichtig ist, wie reif ist die Gruppe? Wie oft haben die das schon gemacht?
Ja, klar.
Können die dann die kleinen, also ne, können die in den kleinen Gruppen oder in den Kleinstgruppen tatsächlich auch arbeiten? Oder brauche ich wirklich pro Team einen OKR-Coach?
Ja.
Jetzt das Team, das dieses Unternehmen, was wir begleitet haben, die arbeiten an sich schon ein bisschen länger mit OKR. Das heißt, es war nicht komplett neu für die. Sonst hätten wir mit 4 Coaches gar nicht diesen 22 Teams, hätten wir die nicht ansatzweise abdecken können. Ne? So mussten wir wirklich nur Impulse reingeben und dann geht das. Aber wir haben das gerade bei den 90-Leute-Gruppen schon so, dass wir dann eher mit 12 Coaches dastehen, dass wirklich jedes Team auch in den kleineren Phasen seinen persönlichen Coach hat.
Ja, ja. Spannend. Ich hätte noch eine Frage so zum Programm und dann würde ich gerne mal so aufs Team gucken, so, weil das stelle ich mir auch spannend vor, aber da machen wir mal einen kurzen Merker dran. Also, ich bin ja relativ dogmatisch, Check-in, Check-out.
Ja.
Mit Kleinst- und Großgruppen, wann immer es geht. Wie machst du das? Also, wie startest du morgens mit den Leuten und wie machst du auch am Ende den Sack wieder zu?
Zum Starten ist es mir tatsächlich wichtig, dass sie alle kurz was gesagt haben. Und da kann man natürlich nicht alle in der Reihe nach sprechen lassen.
Warum nicht?
Warum nicht? Kostet es dann vielleicht schon 3 Stunden? Genau. Das heißt, am Anfang mache ich gerne sowas wie eine ganz simple Frage, was habt ihr heute Morgen gefrühstückt, whatever, sagt das mal ganz kurz eurem Nachbarn.
Ja. Ne?
Also, dass man einfach 1, 2 Leute gehört hat. Das timeboxe ich dann meistens auf maximal irgendwie 2 Minuten. Und dann wissen auch alle, jetzt müssen wir fertig sein und jetzt geht's los. Aber das heißt, dass alle einmal kurz sich mit links und rechts unterhalten haben.
So. Das finde ich großartig, weil, also ganz egal, wie man rangeht, so dieser Moment, dass alle am Anfang einmal kurz aktiv sind, der wird total unterschätzt. Und
ja,
wie oft wir das auch, ne, in der Rahmung zum Beispiel von Lego Serious Play Events sehen, dass wir da reinkommen, voll bereit sind für Interaktion und dann gibt es erstmal eine Dreiviertelstunde lang Grußworte. Das kostet so viel Energie, wenn die Gruppe dann schon einmal eingeschlafen ist, die wieder zu wecken.
Cool. Und vor allem kannst du da auch direkt am Anfang schon trainieren, wie schnell raffen sie auch, dass sie jetzt die Klappe halten müssen, weil sie uns unheimlich viel Zeit kosten. Das heißt, wenn das gut funktioniert hat, dann kannst du dann auch super gerne nochmal so 2, 3 kurze Fragen reingeben. Einfach um zu trainieren. Wenn ich sage, ihr habt 30 Sekunden Zeit, heißt es, ihr habt 30 Sekunden Zeit. Und ihr schafft es auch mit 120 Leuten, danach ruhig zu sein, weil es dann weitergeht. Also, genau, aus mehreren Perspektiven finde ich es sehr wertvoll.
Okay. Ja, also hin und wieder soll es ja mal vorkommen, dass wir zwei tief in methodische Diskussionen gehen. Deswegen schön, dass wir an der Stelle total aligned sind. Okay, Check-in, sag auf, ja.
Mhm.
Und Check-out, ich habe da von der Rebecca gehört. Und genau, das musst du mir erklären, weil das wirkte doch sehr wild. Wie seid ihr da an Tag 3 auseinandergegangen?
Das war so geil. Ich bin bei Checkouts wirklich sehr faul, ehrlich gesagt. Da würdest du mir häufig auf die Finger hauen, ehrlich gesagt. Aber da meinte ich, zumindest am dritten Tag brauchen wir wirklich einen richtig sauberen, guten Checkout. Und habe kurz mit Rebecca und Kim gebrainstormt, was können wir machen? Und dann meinte Rebecca, also ich habe da neulich was gemacht. Das hat richtig gut beim Kunden funktioniert. Ich glaube, das können wir auch morgen machen. Und dann hat sie mir das kurz geschildert und ich dachte, wirklich? Machen wir das wirklich? Sie so, ja, trau dich mal. Okay, gut, habe ich gemacht. Was wir gemacht haben, ist 2 Kreise, einen inneren, einen äußeren Kreis. Jeder dreht sich, jetzt muss ich ganz kurz denken, nach links und es funktioniert, genau, weil sich dann nämlich jeder anguckt. Ach, egal. So, dass der eine Kreis in die eine, der andere in die andere Richtung läuft. Und dann klatschen die sich ab. Die Aufgabe ist einfach nur, lauft bitte einmal umeinander rum sozusagen und klatscht euch ab, solange bis ihr wieder an der Stelle seid, wo ihr angefangen habt. Und das hat so immens gut funktioniert, hätte ich niemals gedacht. Die haben zwischendrin, gab es da irgendwie, wurde mit den Füßen getrampelt und es gab eine kleine Welle da. Dann wurde hinten gejubelt. Dann gab es irgendwie in einer Ecke, wo sich ein paar Leute begegnet sind, nochmal ein paar Schlachtrufe. Das war der Hammer. Hätte ich niemals gedacht, dass sie so mitziehen und dass es so eine geile Energie nochmal zum Ende gibt.
Geil.
Ja.
Ja. Auch Stichwort Highlight-Kontrolle, ne? Das, was sehr früh am Anfang und sehr, sehr gegen Ende passiert, das bleibt den Leuten in Erinnerung.
Ja.
Und total geil, wenn da 120 Leute mit so einer Energie rausgehen.
Ja.
Mega. Cool. Ey, zum Rahmen und kleine Hexe und so, voll gut. Ich lerne hier gerade auch noch viel. Hanna, jetzt bist du ja nicht alleine da, ne, sondern du bist da mit einem Team von 4, aber du sagst es mal 12.
Ja.
Wie organisiert sich so ein Team von Trainern, Facilitatoren bei so Großgruppen-Events? Wie managst du das?
Das ist deutlich schwieriger, wenn man viele Interne hat, weil die natürlich noch weniger eingeschworen sind mit uns. Ne?
Sag mal ganz kurz, Interne heißt?
Interne heißt vom Kunden.
Also vom Kunden,
Leute
okay,
vom Kunden, die jetzt zum Beispiel auch OKR-Coaches sind oder Facilitator sind, weil ich mich mit denen nicht ganz so blind verstehe wie mit unserem Team.
Mhm.
genau, mit denen habe ich dann meistens ein klares Signal. Also da muss auf jeden Fall eine Person, ein Facilitator permanent ansprechbar sein und darf nicht selber abtauchen in Kleingruppen, damit die jederzeit Fragen stellen können, damit sie jederzeit sich rückversichern können, lauter so Sachen. Das heißt, wenn ich viele Interne habe, brauche ich eine Person als Ansprechpartner und dann ist die der Koordinationspunkt. Wenn ich mit einem sehr eingeschworenen Team von Kollegen und Kolleginnen unterwegs bin, dann können wir uns tatsächlich unfassbar blind vertrauen. Und dann hat man irgendwie so einen siebten Sinn, wer ist gerade wo, und guckt sich nur ab und zu an und sagt, alles klar, blau auf grün, wissen wir Bescheid. Ne? Ja.
Also, Hanna macht parallel Handgesten, ja. Das sind so die kleinen Codes, glaube ich. Ja, aber es ist ja so.
Ja, genau. Also, ne, das heißt, es ist ein bisschen, in Anführungszeichen, unkoordinierter, wenn wir mit, ich sag mal, nur Hellos da sind, aber gleichzeitig halt viel eingeschworener und viel trainierter. Dadurch funktioniert das und man kann unheimlich gut auf alles Mögliche reagieren. Und ich sehe halt dann, okay, einmal ist es tatsächlich vorgekommen, dass ich in eine kleine Gruppe reingegangen bin und zwei Sachen reingeworfen habe und die mir antworteten und dann Rebecca hochguckte und meinte, darf ich dann jetzt weitermachen? Und ich so, oh Gott, du warst, also sie war super gut in der Gruppe einfach drin, hat sich halt einfach reingesetzt und hatte die gerade voll im Griff und ich habe es von außen nicht gesehen. Einmal passiert in den 3 Tagen mit sehr, sehr vielen kleinen Gruppen. Aber sonst sehen wir uns eigentlich ziemlich gut und ich habe im Blick so, okay, XY geht gerade eher zu den einzelnen Leuten. Z hat sich auf das Team konzentriert, weil die insgesamt ein bisschen mehr Trouble haben, so. Das ist genau so.
Ja, also ich kenne das von Lego-Events, man checkt sich dann ja auch so ein bisschen ab so, ne, und sagt so, hey, die Gruppe braucht gerade total viel Begleitung.
Ja, genau.
Bitte guck mal hier links und rechts von mir und so. Mhm. Cool. Spontane Änderungen bei Großgruppen-Events, wie gehst du damit um?
Ja, dann ziehe ich mich halt kurz raus und bespreche mich mit irgendwie 1-2 Leuten, die mir das Gefühl geben, dass wir dringend was Größeres verändern müssen. Mhm. Und dann, du kannst dich bei so Großgruppen eigentlich immer mal 5 Minuten rausziehen und kannst kurz einen neuen Plan aushacken. Und dann holst du halt wieder alle zusammen und sagst, pass mal auf, das und das ist passiert, so und so gehen wir damit um. Mhm. Das ist die neue Aufgabe. Im Zweifel merkt das eigentlich eine Gruppe überhaupt nicht, dass es eine Änderung gab.
Ah, okay,
also im Zweifel ist eigentlich es so, dass die Gruppe halt irgendwas macht, irgendwo schneller oder langsamer ist und merkt das selber, dass vielleicht was gerade nicht so läuft wie geplant und ist dann eigentlich super glücklich, wenn du mit einer Änderung kommst. Genau, aber du kannst dich eigentlich immer zurückziehen. Wie gesagt, ich würde nicht vor eine Gruppe gehen, ohne einen Plan zu haben. Das heißt, ich würde dann nicht die Lösung vor der Gruppe überlegen.
Yeah.
Aber sonst eigentlich, solange man halt ungefähr weiß, was sind die Grenzen, die ich insgesamt habe, und wie kann ich die bestmöglich ausnutzen und was kann ich notfalls auch als Hausaufgabe mitgeben, hast du schon Spielraum.
Ja, okay. Ja, finde ich aber auch nochmal total gut zu hören, ne? Weil du hast jetzt sehr viel über Vorbereitung und Kontext und so gesprochen und das ist auch super wichtig, ne? Aber trotzdem passiert ja in Gruppen einfach was und manchmal braucht es da nochmal mehr oder weniger Raum.
Ja.
Und zu hören, dass das auch mit Großgruppe geht, voll gut. Jetzt haben wir in der Anmoderation schon gesagt, so in Anführungsstrichen, ihr wart auf Klassenfahrt, ne? Das ist ja auch bei uns ein geflügeltes Begriff. Ich glaube, man darf nicht vergessen, dass das sackanstrengend ist, so Großgruppen-Events zu machen.
Ja.
Und trotzdem passiert ja irgendwas mit dem Team, das dahin fährt. Also abseits vom Arbeitsding. Beschreib mal, wie ist das? Was entsteht da?
Also erstens hast du die Autofahrten manchmal schon zusammen, nicht immer mit allen in einem Bus, was natürlich super cool wäre, aber das heißt auch immer auf so 3-4 Stunden Autofahrt hast du natürlich eine ganz besondere Art von Gespräch schon mal. Das einmal, zweitens, wenn du, also jetzt, das war wirklich das Paradebeispiel, dass wir wirklich zusammen ein Apartment hatten, war super geil, weil wir halt abends alle zusammen irgendwie am Tisch saßen, wir halbwegs zusammen gegessen oder getrunken haben und halt total entspannt uns nochmal absprechen konnten, und aber natürlich auch ganz viele private Gespräche geführt haben und das passiert jetzt nicht unbedingt, wenn man in einzelnen Hotelzimmern ist, aber dann setzt man sich halt irgendwie nochmal in die Lobby zusammen oder so. So oder so, in dem Moment, wo man halt nicht ein eigenes Leben hat, zu dem man nach Hause geht, verbringt man halt die Abende zusammen. Mhm. Und auch da achten wir natürlich auch immer drauf, wenn jetzt jemand irgendwie Zeit für sich selber braucht, weil die Person so Energie sich wieder zusammensammelt für morgen, dann muss das der Person auch möglich sein.
Total, ja.
Aber du hast halt einfach, du tauschst dich natürlich abends nochmal aus über alles Lustige, was irgendwie an dem Tag passiert ist und du kriegst ja nicht alles mit. Insofern hast du eigentlich eine Tonne von Geschichten auszutauschen, und das macht mega viel Spaß.
Cool. Ja, das glaube ich. Mhm. Großartig. Ich mach's auch gern. Aber spannend, das nochmal aus deiner Sicht zu hören. Okay, so. Ich würde sagen, inhaltlich vielleicht schon mal so Großgruppen-Events, mhm. das, was ihr da am See gemacht habt, ne? ja. schon mal abgehakt. Ich gucke immer mal so ein bisschen, dass wir Klammern auch zumachen. Und ja. du hast schon 2-3 Mal Agile Games Day gesagt. Ja. Hanna, what? Was ist das?
Was ist das? Also, grundsätzlich sind Agile Games im Prinzip einfach sowas wie erlebnispädagogische Spiele letztlich, wo man also eine Übung macht oder ein Spiel macht, was man danach bespricht und woraus man unheimlich viel lernt. Weil man in dem Spiel meistens bewusst Situationen kreiert hat, die halt zu bestimmtem Verhalten von der Gruppe führen. Und dann kannst du das Verhalten danach auseinandernehmen und kannst gemeinsam Beobachtungen anstellen und teilen und lernst da unheimlich viel dazu, was tatsächlich agiles Arbeiten am Ende ausmacht. So, das sind grundsätzlich Agile Games und das ist ja jetzt was sich nicht super easy in den normalen Arbeitstag integrieren lässt, dass wir uns mal gerade zusammensetzen und irgendwie Karten zusammenspielen oder Schneeflocken zusammen basteln oder was man auch immer alles machen kann. Ne? Das heißt, da nehmen sich auch einfach Unternehmen gerne mal einen Nachmittag Zeit oder auch einen ganzen Tag Zeit, um einfach alle mal kurz rauszuziehen und zu sagen, pass mal auf, wir machen jetzt hier so ein bisschen Mindset-Arbeit oder ein bisschen, sorry, du magst das Wort nicht.
alles gut.
Wir sprechen einfach, also wir tauschen uns mal ganz kurz über Werte und Prinzipien aus, aber wollen das nicht langweilig machen, sondern erlebbar. Deswegen machen wir einen Agile Games Day. Okay. Und das heißt, dass wir vorher irgendwie 3, 4, 5 Spiele aussuchen, die relevante Lernerfahrungen bieten und dann müssen die durchgespielt werden. Das heißt, auch da Zirkeltraining, es gibt verschiedene Stationen und jede Person hat am Ende in einer gleichbleibenden Gruppe meistens jedes Spiel eben mal gespielt und gemeinsam gelernt und Werte erlebt.
Okay, also ganz ketzerisch gefragt, ihr setzt euch da im Zweifel mit 200 Bankern irgendwo hin und macht eine Art von Erlebnispädagogik, Agile Games.
Ja, letztlich ja.
Und wie gut, fühlt dass sich du Banker das an?
Sagst, weil es waren 3 Mal jetzt schon wirklich große Banken.
Achso, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Das war für mich eine Bild. Okay, ich kann mir vorstellen, dass das für den einen die andere sich irgendwie befremdlich anhört oder dass man denkt so, aber erzähl mal aus erster Hand, wie ist es dann so mit denen zu arbeiten? Was passiert da stimmungsmäßig? Ja.
Also tatsächlich haben wir es in 2 von 3 Fällen nicht Agile Games, sondern Agile Practice Day genannt. Okay. Erster Hack. also war gewünscht, hätten wir sonst nicht unbedingt gemacht. Und dann geht es auch da ums Briefing am Anfang. Ne? Also auch da machst du natürlich irgendwie 10 Minuten Impuls erstmal mit der ganzen Gruppe, sodass in dem Fall tatsächlich auch ich einmal schon mal die Gruppe so ein bisschen einstimmen kann und merke, wie zurückhaltend oder nicht sind die, dann kannst du da schon mal erste Aufwärmübungen machen in irgendeiner Form. Und solange den Leuten klar ist, dass sie Spaß haben werden, aber dass wir das Ganze auch sehr ernsthaft am Ende zusammentragen und so ein paar Ergebnisse am Ende haben wollen, lassen die sich da normalerweise sehr, sehr gut drauf ein.
Okay.
Ja.
Ja, spannend. Voll gut. Danke dir. was war die wildeste Location, in der du mal unterwegs warst?
Ein Schiff im Hafen von Hamburg, die Cap San Diego, wo wir mehrere Decks hatten und irgendwelche dunklen Hinterräume, wo wir, ich glaube, 150 Leute drüber und durch und rumgeschickt haben.
Geil. Mhm. Also so richtig, also nicht so ein Barkasse, sondern schon so Schiff.
Also super gut für Rave-Partys geeignet. Ja. Also ne, auch komplett dunkle Wände, dicht und also war sehr besonders, aber super geil.
Okay. Cool. Jetzt würde ich sagen, ne, wir sind so bei 40 Minuten, ein bisschen länger. Ich würde sagen, wir gehen mal so langsam drüber. Jetzt höre ich diesen Podcast zu, bin vielleicht schon so ein bisschen in der Facilitation-Trainerwelt angekommen und habe mein erstes Großgruppen-Event vor mir. Mhm. Welche 3 Tipps zur Beruhigung oder welche 3 Empfehlungen würdest du mir mitgeben? Darfst gerne kurz nachdenken.
Mhm. okay. Ich glaube, mein erster Tipp ist, dass man auf jeden Fall vorher die Leute gut briefen muss, was sie von den Tagen erwarten können. Ob man das über die Führungskräfte macht oder über ein kurzes Video, nicht nur per Mail. Die Leute müssen wissen, was sie erwartet. damit hat man die Leute schon mal grundsätzlich auf seiner Seite, hoffentlich.
Also gutes Briefing, gutes Erwartungsmanagement.
Ja, genau. Ja? Und dann, also ganz ehrlich, wenn man einen guten Plan hat und der auch mit den wichtigsten Leuten irgendwie abgestimmt ist, dann kann man da auch ehrlich gesagt einfach darauf vertrauen, dass es eine geile Sache wird und kann sich selber auch auf den Flow einlassen. Wenn man selber seinem Plan nicht ganz vertraut, dann merkt das die Gruppe sofort. Das heißt, ich würde sagen, macht alles als Tipp 2, was ihr machen müsst, um euch mit eurem Plan sausicher zu sein.
Cool.
Und ich glaube, die dritte Sache ist das Thema, wie mache ich den Sack am Ende wieder zu? Also was merken sich die Leute? Und das ist, dass du am Ende auf jeden Fall nochmal diesen Spaßmoment irgendwie schaffst und gleichzeitig aber auch total strukturiert erklärst, wie es weitergeht. Also dass sie wirklich das Gefühl haben, die Zeit hat sich gelohnt. Vielleicht sie sich am Ende merken, wir hatten Spaß, auch wenn es vielleicht davor die ganze Zeit nicht so war, aber zumindest am Ende hatte man nochmal Spaß. Genau, das heißt, ja, gutes Briefing vorher. Man selbst als Facilitator muss seinem eigenen Plan vertrauen und irgendwas Lustiges am Ende machen und das Ganze aber trotzdem strukturiert nochmal zusammenführen, dass die Leute merken, es war jetzt nicht nur ein Spaß-Event, sondern wir haben wirklich was erarbeitet.
Cool, ja. Danke. Das sind 3 total wertvolle Tipps. Okay. Und jetzt warst du schon ja hier mal einmal zu Gast, ein paar Mal auch als Host. Mhm. Das heißt, eigentlich enden wir immer mit der Frage, eine Welt, in der jeder gerne zur Arbeit geht. Ich habe mir jetzt für heute eine andere Frage geklaut aus dem Workshop-Café. Die stellen immer 12 Fragen an dieselben, also 12 Fragen an Facilitatoren. Und ich dachte, vielleicht passt das ganz gut auch zum Thema Großgruppe. Mhm. Hanna, du darfst dir für dein nächstes Großgruppen-Event eine Location aussuchen. Welche nimmst du?
Ich hatte da tatsächlich vor dem letzten Event super Bauchschmerzen vor. Habe aber am Ende gemerkt, dass es richtig geil war. Und es war, in einem Restaurant zu sein. Weil ein Restaurant meistens einen großen Raum hat, wo einen alle sehen können. Also wenn man eine halbwegs gute Soundanlage hat, dann kann man also auch 120 Leute direkt ansprechen und denen in die Augen gucken. Mhm. Und gleichzeitig ist ein Restaurant darauf ausgelegt, dass du in kleinen Gruppen, nämlich kleinen Tischen, zusammenarbeiten kannst und miteinander reden kannst und diskutieren kannst, ohne dass man sich komplett den Hörsturz holt. Und deswegen, glaube ich, würde ich wieder auf ein Restaurant gehen. Gerne mit einer zweiten Ebene oder so ein bisschen nochmal um die Ecke in einem Raum, dass man auch in größeren Gruppen so ein bisschen abgetrennt sitzen kann. Aber ja, große Restaurants. Und am besten hat man dann noch Buffet, Gott. Hat man das Buffet in einem Extraraum, sodass es nicht klimpert, während es aufgebaut wird. Und dann werden die Türen aufgerissen und am Ende deines Workshops steht auch noch das gute Essen. Dann braucht ihr euch überhaupt keine Sorgen mehr um irgendwas machen als Facilitator.
Hanna, mir läuft jetzt schon das Wasser im Mund zusammen. Vielen Dank für das Gespräch. Ich fand es super interessant. Danke dir.
Dankeschön.